ARD Sounds.
Herzlich willkommen und hallo Fettoni. Hallo Anton Schneider.
Hallo.
Erste Frage aus gegebenem Anlass. Was ist deine Top 3 Sachen, die du machst, wenn du aus Berlin nach München kommst?
Brezen essen ist Top 1. Spazieren gehen und die in Anführungsstrichen Ruhe genießen ist Top 2. Und Top 3, also Platz 3, ach, schwierig. Vielleicht auch Platz 1. Am Abend alte Münchner Freunde treffen und eine halbe trinken.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Kaline Thüroff im Gespräch mit Anton Schneider, Schauspieler und Rapper Fettoni.
Schön, dass du da bist in der alten Heimat.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Wir sagen du, oder?
Ja.
Also wir waren ja mal fast schon sowas wie Kollegen. Du hast deine DJ-Show gehabt bei Puls. Ich habe da auch moderiert. Also wir sagen du und ich freue mich total auf dein neues Album, das bald erscheint. Alles neu heißt der erste Track. Und ja, wie neu fühlt sich dein Leben an im Jahr 2026?
Ja, schon relativ neu. Also das hört man im Album ja auch an. Es war so eine Umbruchszeit bei mir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du die ganze Platte schon gehört hast.
Ich habe die ganze Platte schon hören dürfen,
deswegen, ich kann da ja jetzt eigentlich kein großes Geheimnis draus machen, wenn man so eine Platte schreibt. Ich hatte eine Trennung im Privatleben und es gab irgendwie einige Umbrüche und deswegen ist es wieder mal ein neues Kapitel.
Und du hast deine erste große Netflix-Hauptrolle gespielt, da kommen wir später noch drauf. In Alles Neu heißt es gleich am Anfang, schau nicht zurück. Ich bin nicht mehr enttäuscht, alles brennt, denn der Weg war aus Holz. Und über diesen Holzweg oder vielleicht ja auch vermeintlichen Holzweg wollen wir ausführlich sprechen heute. Wann auf diesem Weg hattest du das letzte Mal das Gefühl, das hat alles keinen Sinn, was ich da tue?
Oh, ich glaube vor kurzem erst. Ich finde, es momentan ist einfach eine Zeit, in der man öfter dieses Gefühl hat. Ich spreche jetzt so allgemein, ich meine natürlich mich, aber ich habe schon das Gefühl, dass es vielen so geht. Vor allem auch anderen Musikern und Musikerinnen, die ich kenne. Aber auch Leute aus der Filmbranche, das hat natürlich viel so mit dem Weltgeschehen zu tun und halt auch ganz viel mit KI. So ungern ich das Thema direkt am Anfang anspreche.
Wir kommen da auch noch drauf gleich.
Ja, klar. Das hat tatsächlich die letzten Monate viel an so Selbstverständlichkeiten gekratzt, die ich gar nicht mehr in Frage gestellt habe. Ich finde so als Künstler, sage ich jetzt mal, eine der tollsten Sachen daran ist ja, dass man in der Regel so eine sinnstiftende Tätigkeit hat und die Sinnhaftigkeit des eigenen Seins und Schaffens, die stellt sich eigentlich meistens gar nicht in Frage, weil man hat ja diesen Antrieb und irgendwie so diese gesellschaftliche Debatte darüber und dass es jetzt irgendwie diese ganzen schrecklichen KI-Werke in Anführungsstrichen gibt, also diese KI-Slop-Musik, das hat mich schon beschäftigt und so gedacht, ja gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, wenn die Menschen wirklich das wollen und dann auch Filme damit, dann weiß ich auch nicht, dann kann ich ja eigentlich auch gleich auf die Insel ziehen.
Was machst du in solchen Situationen? Wie kommst du da durch?
Alkohol? Nein, Spaß. Weiß ich nicht. Mit anderen Leuten drüber sprechen und ranten, uns irgendwie rauslassen und dann doch wieder irgendwas erschaffen, wo das dann vielleicht mit drin steckt. Ich habe ja auch diesen Song geschrieben, Wann werde ich endlich ausgetauscht, der das Thema bearbeitet auf meine Art und Weise.
Den hören wir gleich.
Sehr gut.
Vorher wollen wir kurz reinhören in den Titeltrack zu deinem Album. Drama endet nie. Eine Einsicht, die du hattest mit Anfang 40, klingt so.
Drama endet nie, Drama endet nie. Nimm noch ein Zug von der Kippe und ein Schluck Hennessy. Drama endet nie, Drama endet nie. Doch alles gut, ich hab immer noch Energie. Drama endet nie, Drama endet nie. Nimm noch ein Zug von der Kippe und ein Schluck Hennessy. Drama endet nie, Drama endet nie. Doch alles gut, ich hab immer noch Energie.
Der Titelsong vom neuen Fettoni-Album. Am 3. Juli erscheint es. Wie groß ist eigentlich deine Sehnsucht nach einem undramatischen Leben wirklich?
Du stellst auf jeden Fall direkt die guten Fragen zu Beginn und die schwierigen auch. Ja, es war schon teilweise sehr groß und dann frage ich mich natürlich immer wieder, wie wäre das denn dann in Wirklichkeit? Weiß ich nicht, da entwickelt man sich ja auch. Ich muss öfter daran denken, dass ich auf meinem ersten Soloalbum von 2011, da war ich natürlich deutlich jünger als jetzt und habe ein ganz anderes Leben gelebt, da habe ich die Zeile gerappt, nichts fürchte ich mehr als ein gewöhnliches Leben. Es war irgendeine Zeile auf dem Album, aber irgendwie denke ich da immer wieder dran, weil ich über die Jahre so gedacht habe, was ist das eigentlich für eine komische Aussage? Wie war ich da drauf und wie arrogant ist das auch? Und was habe ich damit überhaupt gemeint? Weil ich mich da schon sehr von wegentwickelt habe und so mittlerweile denke, nee, wieso, das ist doch eigentlich so ein gewöhnliches Leben. Was auch immer das ist, ist natürlich auch die Frage, ne?
Aber schreib vielleicht auch keine so guten Songs, wer weiß.
Ja, das ist ja so eine These und ich muss jetzt sagen, bei dem Album, leider ist da schon auch was dran.
Auf deinem letzten Album hast du dich ja schon zum König Der Zweifler erklärt. Welche Rolle würdest du sagen, spielen Zweifel in deinem Leben? Und was sind das für Zweifel?
Also schon eine recht große Rolle. Also die ziehen sich schon, so würde ich sagen, durch fast jeglichen Bereich des Lebens. Aber was so die Arbeit angeht oder das künstlerische Schaffen, da spielen sie eine sehr große Rolle. Und ich habe mittlerweile die Erkenntnis, dass es irgendwie dazugehört und was Gutes ist. Also genau. Und ich bin auch schon auch so ein klassischer Fall von hin und her gerissen zwischen, ich sag auf dem neuen Album auch an irgendeiner Stelle, zwischen Ich bin ein Stück Dreck und Der Beste der Welt. Mhm. Also diese beiden Pole.
Also wenn du dann in der ausverkauften 4000er Halle stehst und die Leute Wort für Wort deine Songs mitrappen, sind die schon weg, oder?
Die Zweifel? Ja, in dem Moment sind die schon weg. Die sind eigentlich auf der Bühne meistens weg. Da passiert ja auch viel im Körper mit Adrenalin und da denkt man eigentlich nicht über so Sachen nach. Aber also wenn du das jetzt gerade ansprichst, ich denke da auch manchmal dran und das fühlt sich dann ja im Alltag, wenn das auch wieder eine Weile her ist, irgendwie surreal an, dass man so denkt, das ist echt passiert. Das kann ja gar nicht sein. Und dann kommen die Zweifel auch wieder und man denkt, passiert das nochmal? Schaffe ich das überhaupt nochmal? Wollen die Leute das noch hören? Was ist jetzt? Gibt es nicht schon 13, 14 neue Generationen? Und wann ist meine Halbwertszeit abgelaufen und so?
Gibt es eine Entscheidung in deiner Karriere, bei der du froh bist heute, dass du sie nicht deinen Zweifeln überlassen hast?
Dass ich sie nicht meinen Zweifeln überlassen habe? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich mich dann irgendwann entschieden habe, doch noch hauptberuflich Musik zu machen, beziehungsweise es zu versuchen und nicht irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Es gab irgendwie auch keine richtige Option für mich. Aber natürlich gab es da auch Stimmen in meinem Kopf und nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in der realen Welt von anderen Menschen, die da irgendwie dagegen argumentiert haben. Aber ich bin sehr froh, dass ich es dann doch gemacht habe.
Was ist mit 40 besser als mit 20?
Gar nichts. Nein, die Zahl auf dem Bankkonto. Und nein, es gibt natürlich viele Dinge, die man irgendwie, würde ich jetzt sagen, die man begriffen hat, wo man sehr viel ruhiger geworden ist. Und es gibt einige Dinge, die ich mir nicht mehr beweisen muss, weil sie halt einfach schon passiert sind auch.
Und als wir 20 waren, da gab es noch keine KI. Deswegen hören wir jetzt den Song, von dem du vorhin schon erzählt hast. Du hast dir einen Song gewidmet auf dem neuen Album und der heißt Wann werde ich endlich ausgetauscht? Hier ist Fat Tony.
Liebe AI.
Wann werde ich endlich ausgetauscht? Fat Tony in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Er ist hier, sitzt mir gegenüber. Wofür benutzt du KI in deinem Leben?
Für wenige Sachen. Ich habe versucht, es total auszuschleichen. Ich habe auch am Anfang ChatGPT benutzt und dann immer Fotos gemacht von meiner Wohnung und gesagt, zeig mir die Wand in Gelb, mach mal ein Regal an das, an die Wand und so. Und für alles Mögliche keinen Taschenrechner mehr benutzt, sondern gesagt, sag mir, wie das Ergebnis ist davon und so. Bis ich irgendwann, wie viele Leute gemerkt habe, dass es voll viel Quatsch auch ist. Also für solche Sachen kann man es ja eigentlich gar nicht benutzen momentan. Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Und neulich hatte ich dann so einen Anfall und habe dann alles gelöscht und den Account auch gelöscht, weil ich mal wieder so ein Video gesehen habe über die Zusammenhänge von OpenAI und Donald Trump und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wieso benutze ich das? Wie inkonsequent bin ich eigentlich? Und dann habe ich nach ungefähr 5-6 Stunden gemerkt, ah krass, da waren alle meine Daten zu so bestimmten Themen drin. Ich habe alles gelöscht, das ist alles weg. Und da habe ich mir Claude runtergeladen. Aber ich versuche es wirklich sehr wenig zu benutzen.
Und wofür würdest du es niemals nutzen?
Therapie. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz dumme Idee. Das machen, glaube ich, ziemlich viele Leute. Ich verstehe das auch. Ich glaube auch, dass man, als es jetzt so neu war vor, wie alt ist der Quatsch? Ein Jahr oder so? Dass da irgendwie Leute dachten, wow, aber man checkt ja mittlerweile, dass es so eine komische Echokammer, die einem irgendwie immer bestätigt auf eine Art. Und ich glaube, es benutzen ziemlich viele Leute für Beziehungsprobleme und Therapien. Ich glaube, das ist eine ganz dumme Idee. Für was ich es wirklich benutze, weil das war nie meine große Stärke, ist so, wenn ich zum Beispiel eine förmliche Mail an ein Amt oder so schicken muss. Das ist auf jeden Fall gut. Ja.
Aber sonst keine Texte.
Für Musiktexte?
Ja.
Ja, das geht gar nicht. Das hat man natürlich am Anfang spaßeshalber versucht, aber das ist ja nicht so gut. Also wenn du mal, also als Rapper, wir haben dann am Anfang immer, als es rauskam, dann so, schreib mal einen Fatoni-Text und dann so in meine Rapper-Freundeskreis-WhatsApp-Gruppe geschickt, aber das ist alles wirklich Müll. Also das kann sein, dass es bald voll gut ist, aber das ist noch richtig, richtig schlecht. Also für was ich es benutze, ist, wenn ich eine Instagram-Caption schreibe, dann jage ich das da einmal durch und niemand aus meinem Umfeld muss mehr die Kommas korrigieren. Ich glaube, das stimmt auch meistens. Das kann das ganz gut. Und da hat es auch manchmal schon auch Ideen gehabt, wo ich dachte, ah, das ist ja auch lustig, dann kann ich das ja auch so formulieren. Aber für Songtexte, also für das Genre vor allem, was ich mache, überhaupt gar keine Chance. Also ganz so simple Sachen wie, das begreift gar nicht, was wie Doppelreime funktionieren. Überhaupt nicht. Also es geht gar nicht.
Was
ich habe
auch
echt versucht, dem beizubringen, eine Weile. Ja, es ist vielleicht beruhigend, ja. Also beziehungsweise, ja, es ist beruhigend. Ich weiß nicht, ich bin da auch immer wieder hin und her gerissen zwischen, oh, ja, es ist ja jetzt nur jetzt und in 3 Wochen ist es schon viel besser und dann sieht man überhaupt keinen Unterschied mehr bei Videos, was wahrscheinlich auch stimmt, dass es bald so kommt. Aber manchmal denke ich auch, wer weiß, also vielleicht ist es auch alles ein Riesenscam und es wird gar nicht so gut. Vielleicht ist es nur so ein Zaubertrick, aber da ist wahrscheinlich der Wunschvater des Gedanken.
Wir werden es sehen. Und jetzt gehen wir erstmal zurück in eine Zeit, in der es noch nicht mal Handys gab. Der kleine Anton Schneider in München, du sagst von dir selbst, du warst ein Problemkind. Warum?
Also bei mir war das so, sobald die Schule losging, gingen irgendwie die Probleme los. Und das hat einfach nicht gepasst.
Die Schule und du?
Nee, das hat einfach nicht funktioniert. Eigentlich bis zum Ende nicht. Ich habe sehr oft Schule gewechselt und so. Und das ist natürlich irgendwie problematisch.
Kannst du dich erinnern an so einen Moment in der Schule, als du gemerkt hast, die passt da irgendwie nicht rein?
Ich habe das jetzt nicht als Kind schon reflektiert oder so. Und dann als Jugendlicher war ich halt einfach super anti. Also es war dann halt einfach so. Also Schule war für mich irgendwie so, in welchem Fach darf ich eine 5 haben? Man darf ja nur eine 5 haben, sonst fährt man durch. Zumindest war das früher so. Und sonst halt nur 4er. Vielleicht mal eine 3. Und irgendwie so ein komplettes Durchmogeln. Aber nicht so ein Durchmogeln. Ich kenne das ganz oft, sagen Leute, ja, ich habe mich voll durchgemogelt. Und dann haben die so ein 1, oder 2, irgendwas Abitur. Sondern schon so ein Durchmogeln bis zu einer sehr schlechten mittleren Reife. Und dann war es vorbei. Nee, also so einen reflektierten Gedanken hatte ich nicht als Kind oder Jugendlicher. So, ich passe hier irgendwie nicht rein. Da stimmt was nicht mit dem System.
Naja, so. Man hält immer sich erstmal fürs Problem.
Ja, genau. Als Kind. Ich glaube auch, das war eher das Ding. Ich habe auch lange gedacht, ich bin halt nicht so klug oder so. Oder ich kann nichts. So, das hat mir eigentlich dieses System vermittelt, dass ich eigentlich nichts gut kann.
Was ja ein schreckliches Gefühl ist.
Ja, voll. Also ich glaube, ich habe das dann eher in so eine Anti-Haltung, in so eine offensive, aggressive Anti-Haltung umgewandelt. Also so eine, dann fickt euch doch, Mentalität. Auch so Bundesjugendspiele, ja okay, nee, ich werde jetzt nicht mich jahrelang Demütigung und dann halt irgendwann so, nee, ich gehe zu Fuß. Also dann, wenn ich soll, ich renne nicht. Okay, in der 6, oh, wie schlimm, Bundesjugendspiele, Teilnehmerurkunde. Ich glaube, da konnte man nicht durchfallen wegen den Bundesjugendspielen. Das wurde, glaube ich, nicht in die Note mit eingegangen. Dann war ich halt so, ach so, nee, dann werfe ich nicht, lass den Ball fallen. Also, okay, vielleicht war ich nicht ganz so krass, wie ich mich gerade darstelle. Aber es gab schon so
Tendenzen. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der sich von den Bundesjugendspielen gedemütigt gefühlt hat.
Ja, das ist eine komplette Demütigungsveranstaltung. Das war früher auf jeden Fall krass. Ich hoffe, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Das kommt übrigens von den Nazis, ne? Das ist so eine tolle Sache, die wir von den Nazis geerbt haben.
Ja.
Ja, ja, ich wollte mal einen Song drüber schreiben und habe da so ein bisschen recherchiert. Und ich finde, wenn man das weiß, macht alles so Sinn. Das ist eigentlich voll so die nazihafte Veranstaltung. Also ich weiß, das wird ja auch heiß diskutiert, so ist Sport, Unterricht demütigend. Viele sind ja der Meinung, das ist Quatsch und Kinder müssen wissen, dass sie auch was nicht gut können und so. Aber ich habe das schon sehr so wahrgenommen und ich habe mich dann auch im Sportunterricht eigentlich immer dann ab dem jugendlichen Alter im Geräteraum versteckt und verweigert mit so anderen Anti-MitschülerInnen oder Mitschülern. Ich weiß nicht, ist man da irgendwann getrennt?
Du warst auf jeden Fall nicht alleine.
Nee, ich war jetzt nicht alleine. Ich war eigentlich nie alleine. Also sozial war das jetzt auch nie das Problem bei mir in der Schule.
Wie lange hielt dieses Gefühl an? Ich kann nichts.
Ich glaube eigentlich ziemlich lang. Also tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich, also gut, mit 17 Jahren habe ich ein Freestyle-Battle gewonnen und da hat sich schon was verändert für mich tatsächlich. Und dann hatte ich ja so schon gewisse Erfolge, vor allem hier in München mit Creme Fresh, meiner ersten Rap-Crew. Und da hat sich schon viel verändert. So mit Anfang 20, dann die Jahre später, dann waren wir mit Blumentopf auf Tour. Da wusste ich schon, dass ich was kann, aber ich habe mich trotzdem so in der Mehrheitsgesellschaft oder in der Gesamtgesellschaft immer so als krassen Loser gesehen, weil ich dachte, das wird ja eh kein Beruf, weil das gab nicht wirklich die Aussicht. Das kann man sich heute nicht mehr wirklich vorstellen, aber wir waren zwar schon so auf dem Sprung in die Professionalität mit der Band und wie gesagt mit Blumentopf auf Deutschlandtour und so, aber es gab aus heutiger Sicht überhaupt nicht diese Deutschrap-Industrie oder diesen Horizont. Das war gar kein richtiger Markt und deswegen habe ich irgendwann gedacht, es wird jetzt kein Job und ich habe immer irgendwelche Jobs gehabt nebenbei, aber kein Abi und dann habe ich so im Supermarkt gearbeitet in der Innenstadt in München oder in so einem Secondhand-Shop für 6 € die Stunde und so. In irgendwelchen Läden halt, wo ich einfach so reingelaufen bin, hallo, ich brauche einen Job. Das war so voll lange meine Realität Und ich habe Zivi dann im Kindergarten gemacht.
Genau, du hast Zivi dort gemacht. Du hast dann auch die Kinderpflegeausbildung gemacht.
Genau, ja.
Hast du das aus Pflichtgefühl gemacht oder hattest du auch wirklich Lust auf Arbeit mit Kindern?
Naja, was heißt Pflichtgefühl? Naja, gesellschaftlicher Druck. Also auch ganz konkret, dass, also ich habe noch zu Hause gewohnt und dann Zivi gemacht. Und dann haben meine Eltern immer gesagt, du kannst jetzt nicht wieder nur rumhängen und nichts machen. Die haben jetzt auch nicht gesagt, cool, du hast ja eine Band, das wird bestimmt dein Beruf, das verstehe ich auch. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, na gut, aber das war doch eigentlich ganz gut da im Kindergarten, der Zivildienst, mach das doch einfach. Und dann, diese Kinderpflegeausbildung geht nur 2 Jahre und da war zum Beispiel in diesen 2 Jahren war auch die große Blumentopf-Tour und da musste ich mich dann krank schreiben lassen. So. Ich habe dann sogar nämlich eigentlich gefragt, ob die mich gehen lassen. Die haben Nein gesagt, das können die halt nicht machen, so eine Schule halt. Ich habe schon so eine soziale Ader, aber ich habe schon gewusst, dann auch in dem Tagen, in denen man dann da in so Kitas arbeitet, dass ich das nicht mein Leben lang machen kann. Das wusste ich schon, dass mich das jetzt nicht komplett erfüllen wird. Genau. Aber um deine Frage von vorn zu beantworten, dieses Loser-Gefühl hat eigentlich erst so richtig aufgehört, als ich dann nochmal so 1-2 Jahre später mit 24 an der Otto-Falkenberg-Schule angenommen wurde. Also ich habe irgendwie so diese Anerkennung, diese institutionelle Anerkennung von der bildungsbürgerlichen Mehrheitsgesellschaft gebraucht, um da so meinen Frieden mitzumachen. Also die ganzen Erfolge davor, die auch gar nicht so klein waren, mit der Musik schon, die habe ich selber, glaube ich, immer so verbucht, also ja, aber das ist halt so Subkultur, das ist ja auch nicht so was Richtiges, weil ja, das so in mir drin war durch halt die Gesellschaft.
Was da passiert ist an der Otto-Falkenberg-Schule, werden wir gleich noch drüber sprechen. Jetzt darfst du aussuchen, willst du Beatles hören oder Bob Marley?
Ah, welche Songs?
Das ist ein bisschen Nervenkitzel muss noch dabei sein.
Ach so, dann Bob Marley.
Dann hören wir Bob Marley. Tear It Up von Bob Marleys Best-of-Album Legend, das meistverkaufte Reggae-Album aller Zeiten. Ist das so eine Platte, die du auch mal bei deinen Eltern aus dem Plattenschrank gefischt hast? Bei mir war das so damals.
Die haben meine Eltern mir tatsächlich geschenkt. Meine Eltern haben mir ziemlich viel Musik irgendwie immer wieder, also auf CD dann natürlich, 90ern. Ich hatte ziemlich viele Alben selber und die habe ich rauf und runter gehört, natürlich.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft Anton Schneider. Problemkind im Schulsystem.
Jetzt hast du es.
Jetzt habe ich Stempel. Endlich den Stempel.
Offensichtlich. Nein, du hast ja schon erzählt, du hast dich selber als Problemkind gesehen. Deine Eltern, wie sind die denn damit umgegangen, dass das nicht so super lief in der Schule? Weil deine Mutter war ja selbst Lehrerin, gell?
Ja, meine Mutter war Lehrerin, die wurde aber auch erst Lehrerin, also es war auch alles so ein bisschen zweiter Bildungsweg dann. Meine Mutter hat auch kein Abitur gemacht. Ja, wie soll man damit umgehen? Also es gab schon so Zeiten, da habe ich auch jetzt nicht so drauf gehört, was meine Eltern gesagt haben. Es war jetzt nicht so easy, das zu handeln, glaube ich. Ich weiß noch zum Beispiel so 5., 6. Klasse, da war ich in der Hauptschule. Das war sehr rough da, das habe ich auch halt natürlich erst mehr im Nachhinein begriffen. Da soll ich dann Hausaufgaben im Zimmer machen und wir haben aber im Hochparterre gelebt und da bin ich einfach aus dem Fenster geklettert und meine Freunde standen schon davor, komm raus und ich habe das dann nicht gemacht. Also die hatten jetzt nicht so die Kontrolle darüber.
Wir müssen das an dieser Stelle auch nicht vertiefen.
Ja, die haben mich halt auch dann von einer Schule auf die nächste geschickt und haben schon versucht, sich darum zu kümmern, auch teilweise mit Erfolg.
Und du hast deine Ausbildung im Kindergarten gemacht, nebenher einen Freestyle-Battle nach dem anderen gewonnen und zusammen mit Keno Creme Fraiche gegründet.
Ja.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr wart mit Blumentopf unterwegs, habt da auch vor echt großen Hallen gespielt und irgendwann galtet ihr so in München. Ja, ihr hattet schon so einen Ruf als Vorzeigestudenten-Rapper, was eigentlich lustig ist, wenn man hört, wie du erzählst, dass du mit Ach und Krach die mittlere Reife gemacht hast.
Ja, das ist ja bis heute so. Da spiele ich ja auch immer noch damit. Auf dem letzten Album mit Juicy und Edgar Wasserhaus vom letzten Jahr gibt es auch eine Zeile von mir, da sage ich, Studentenrap braucht kein Abitur. Rap braucht kein Abitur war irgendwann so ein Album von einem deutschen Gangster-Rapper. Dann hat ein anderer deutscher Rapper das Album gemacht, Rap braucht doch Abitur. Ich habe jetzt die Zeile geschrieben, Studentenrap braucht kein Abitur. Weil ich war immer einer der Vorzeigestudentenrapper für viele Leute bis heute. Das ist schon ein bisschen funny. Wobei ich ja dann doch irgendwo so diesen... Also Schauspielstudium ist ja schon auch so eine elitäre Scheiße eigentlich. Also war ich dann doch irgendwie
Studentenrapper. Wie lange hast du diesen Plan mit dir rumgetragen, dich da zu bewerben an der Otto-Falkenberg-Schule?
Ja, schon so ein paar Jahre. Und dann habe ich es auch irgendwann versucht und bin aber in der ersten Runde rausgeflogen. Und dann habe ich es auch noch an 2, 3 anderen Schulen versucht. Auch an der August Everding in München und in Salzburg auch. Und da bin ich immer in der ersten Runde rausgeflogen. Und man kann es auch nur 2-mal versuchen. Und es gab damals auch noch eine Altersgrenze, die war bei 24. Und ich war 24 dann im zweiten Jahr. Und dann hat es aber irgendwie geklappt.
Aber wie kann das sein, dass man rausfliegt in der ersten Runde und dann doch nochmal zurückkommt?
Nee, im nächsten Jahr.
Ach so, im nächsten Jahr.
Ja, ja, im nächsten Jahr. Also ich hab 2 Anläufe gebraucht. Genau, man darf sich 2-mal bewerben. Und genau, ich habe es dann nochmal versucht im nächsten Jahr. Und da hatte ich dann sehr viel Glück, tatsächlich auch einfach.
Also so eine Mischung aus Abfuhr und Anerkennung und am Ende dann doch Happy End und Schauspielstudium. Wie war das für dich? Also was war das für eine Zeit?
Es war eine sehr gute Zeit für mich. Ich habe das einige Jahre als die beste Zeit meines Lebens verklärt, aber es war auch einfach eine sehr gute Zeit. Also ich habe da mich voll reingeworfen in diese Welt und habe auch so gedacht, das ist jetzt mein Leben, das Theater und so. Und die Musik lief ja auch immer noch parallel so ein bisschen. Wir haben dann auch noch das letzte Creme Fraiche Album damals released. Es wurde jetzt dadurch nicht so groß gebremst. Aber ja, ich mochte das schon sehr gerne. Irgendwann gibt es so einen Punkt in so einem Schauspielstudium, bei mir war das zumindest so und ich glaube bei vielen ist das so, wo man dann überhaupt keinen Bock mehr hat und die ganzen Fressen der Dozenten und Dozentinnen nicht mehr erträgt und so und diese Kritik von denen. Es dauert ja 4 Jahre und so irgendwann oder 4 knappe Jahre und irgendwann gegen Ende will man halt nur noch weg. Aber ich glaube, es ist auch normal und gesund, aber so, ich fand es schon sehr toll.
Hast du dich im Theater gesehen damals? Wolltest du dort bleiben oder hattest du eine Filmkarriere vor Augen?
Ich hatte eigentlich immer alles vor Augen, aber diese Schule, sage ich mal, das ist ja schon eine sehr klassische Theaterschule und damals war das auf jeden Fall so, da gibt es gar keinen Horizont für Film, keinen großen zumindest, damals eigentlich fast gar keinen. Das ist ja auch so ein Klassiker, gerade bei der Otto-Falkenberg-Schule. Ich glaube, bei den meisten Schauspielschulen, da kriegst du auch nicht mal frei, wenn du Drehtage angeboten bekommst. Vielleicht hat sich da auch was verändert. Damals war das schwierig. Da hat man sogar teilweise blau gemacht, um zu drehen oder so heimlich, wenn man überhaupt einen Drehtag bekommen hat. Und es ist schon auch so, dass die dich nicht nur für die Theaterbühne ausbilden, sondern wenn man dafür anfällig ist, und ich war das auf jeden Fall, kriegst du ja schon auch so ein Mindset mitgegeben, dass Theater das einzig Wahre ist. Oder es ist jetzt nicht so, dass da jemand Film schlecht redet oder so, das überhaupt nicht, das ist nicht so kleinkariert, aber es geht eigentlich ums Theater. Das Ziel von dieser Schule ist schon, dass die Absolventinnen in ein Festengagement von einem Stadt- oder Staatstheater gehen, das ist ganz klar und das gibt man dir auch so mit und deswegen wollte ich das auch. Ich wollte auch kein Failure sein, ich wollte ein Festengagement bekommen, weil dann bist du ein erfolgreicher Absolvent.
Und das hast du bekommen und darüber reden wir gleich. Anton Schneider alias Fat Tony ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. Und jetzt hören wir wieder einen Song von dir zusammen mit Tristan Brusch. Du wartest.
Juhu.
Du wartest, du wartest, du wartest, du wartest so lang. Die Achiko auf Unio und Julia auf Romeo zusammen. Ja, du wartest, du wartest, du wartest, du wartest so lang. Und fragst dich, wann fängt dein Leben denn an?
Fat Tony zusammen mit Tristan Brusch, du wartest. Und Fat Tony, Anton Schneider ist heute mein Gast in 1:1 der Talk. Warum war das kein Hit, hast du gerade gesagt? Du wartest immer noch auf den großen Hit.
Ja, es ist auch irgendwie geil, narzisstisch da zu sitzen im Radio und dann selber den Song zu hören von vor 3, 4 Jahren und zu sagen, warum war das kein Hit? Das ist ja genial. Aber ich dachte gerade, das ist ja voll der hittige Song.
Ist immer die Frage, was ist ein Hit? Weil in meiner Wahrnehmung hast du halt wahnsinnig viele Hits, aber klar, also es hilft, du hast nicht ausgedient. Es gibt nicht das Lied, das dich...
Achso, das meinst du? Ja, nee, ich habe nicht ausgedient. Ausgesorgt. Ja, nee, ich habe nicht... Ja, was ist ein Hit, ist immer die Frage. Also ich definiere einen richtigen Hit so, dass der wie so eine unsichtbare gläserne Decke durchbricht und dann kennen dich ganz andere Leute als davor. Beziehungsweise in Anführungsstrichen alle. Weißt du? So Jein von Fettes Brot, das ist ein Hit. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Whiteberry Lily von Nina Chuba. So definiere ich so richtige Hits. So dieser eine Song, der alles verändert.
Aber
würde ich sagen, hatte ich nie. Aber ist jetzt auch nicht so. Ich will jetzt auch nicht negativ oder frustriert klingen. Bin ich gar nicht. Also ich lebe jetzt über 10 Jahre von der Musik und es ist alles ganz toll.
Vielleicht hättest du auch ein wahnsinnig anstrengendes Leben, wenn dich wirklich jeder kennen würde.
Es ist eh schon anstrengend genug. Ja, wahrscheinlich ist es halt wirklich sehr zweischneidig, ne? So, dann kennt dich jeder. Aber wenn du jetzt wirklich so einen Hit hast, wie jetzt, also ich weiß es jetzt auch gar nicht, aber wenn ich mir ungefähr vorstelle, was so Whiteberry Delay oder Jein bedeutet, also nicht nur, weil der eine Song dann so viel einspielt, sondern weil der eine Song so viel verändert. Ich glaube, dass man dann zumindest monetär vielleicht mal zur Ruhe kommen kann. Mhm. Ich glaube, damit habe ich immer gerechnet, das passiert irgendwann, aber das passiert irgendwie nicht.
Aber kann es nicht sein, dass du 50 wirst und dann vielleicht doch noch den Hit hast, weil das ist manchmal einfach ein bisschen dauert, hast du ja vorgemacht mit Dexter, als ihr 2015 euer Album Yo Picasso rausgebracht habt. Da seid ihr ziemlich hoch eingestiegen, auch in den deutschen Albumcharts und ja, da warst du über 30.
Ja, da war ich Anfang 30 und das war eigentlich der Durchbruch erst, der professionelle. Ja, das ist jetzt was 11 Jahre her. Ja, voll. Also um deine Frage zu beantworten, ja klar kann das passieren. Ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass man als deutscher Rapper mit 50 einen Hit hat, aber Trettmann war auch 60. Nein, Spaß. Trettmann war, glaube ich, 40 bei seinem Durchbruch. Also nochmal 10 Jahre älter als ich damals. Und auch, glaube ich, nochmal sehr viel präsenter und hittiger. Also es gibt auch unwahrscheinliche Vorkommnisse in der Popmusik.
Gehen wir nochmal zurück ans Theater. Du hast gerade erzählt von deiner Schauspielausbildung an der Otto-Falkenberg-Schule in München, wo du so deine Art offizielles bürgerliches Zeugnis eines beendeten Studiums bekommen hast.
Das Bühnenreifezeugnis heißt es da.
Das Bühnenreifezeugnis. Ja. Und mit dem bist du dann nach Augsburg gegangen.
Ich habe die mittlere Reife und die Bühnenreife. Beides.
Zum Festengagement. 2 Jahre lang warst du in Augsburg und dann hast du gekündigt, weil es das doch nicht war?
Nee, das war es leider damals nicht. Ich glaube, ich hatte fast einen Burnout.
Stimmt es, dass du eine Panikattacke hattest auf der Bühne?
Ja, das war aber crazy, weil da habe ich eine Hauptrolle gespielt in einem Stück und ich habe die halt nicht zugelassen und einfach dieses Stück zu Ende gespielt. Sie war wie so, ich weiß nicht, ob es da ein Fachwort für gibt, vielleicht, wahrscheinlich, die war wie so eine unterdrückte Panikattacke. Die war so weggedrückt, aber dafür so viel zu lange, eine Stunde oder so.
Dann
und erst dann
Tunnel
nach dem Applaus in der Garderobe war die dann richtig da. Mm-mm. Ich habe in so einem ganz ekelhaften Zustand weitergespielt. Einfach so weitergemacht, so körperlich und den Text gesagt. Keiner hat was gemerkt, die Kollegen auch nicht. Es war alles wie immer für die. Und ich war so, ich sterbe gerade. Meine Hände sind ganz schwitzig, was ist das? Ich wusste damals auch noch nicht genau, was es ist, habe es dann irgendwann gecheckt.
Und das war der Grund dafür, dass du beschlossen hast, dort aufzuhören?
Jetzt nicht dieses eine Ding, aber ich war da einfach nicht so glücklich damals. Ich glaube, dass es auch nicht jetzt an Augsburg lag oder an der Leitung damals oder den einzelnen Regisseuren und Regisseurinnen oder so, sondern ich glaube, Festengagement im Theater würde für mich nirgends funktionieren oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da alles dann passt. Das ist einfach ein krasser Job. Ich habe einfach sehr viel gearbeitet. Also du arbeitest da halt offiziell 40 Stunden, aber eigentlich mehr, weil du jetzt auch sowas wie Text lernen zum Beispiel ist ja ein ganz großer Teil dieses Jobs. Das ist nicht deine Arbeitszeit, aber es ist natürlich eigentlich Arbeitszeit. Und ich war damals immer pleite, weil ich habe eigentlich auf demselben Level gelebt wie damals an der Schauspielschule, weil man halt so wenig Geld, ich habe halt einfach 1000 Euro netto verdient, glaube ich. Ich glaube im ersten Jahr 1050 und im zweiten Jahr 1100 netto. Das ist natürlich jetzt schon eine Weile her, aber das hat ja gar nicht gereicht. Ich musste dann auch nach Augsburg ziehen, weil ich konnte mir das gar nicht leisten, in München leben zu bleiben. Ist eh besser, wenn man da am Theater ist, dass man dann da in der Stadt lebt. Das ist auch ganz nett, ich kenne jetzt Augsburg. Aber genau, nee, das war nicht so mein Ding. Ich glaube, vor allem war es nicht so mein Ding, weil ich immer was anderes hatte. Eine andere Sache, mit der ich mich eigentlich wirklich auch ausdrücken konnte, wo ich sozusagen selber, ich finde das Wort auch immer ein bisschen aufgeladen, aber wo ich halt selber der Künstler bin. Das ist halt meine Musik, wo ich eigentlich quasi alles, nicht alles selber mache, aber irgendwie alles selber so leite und sage, was ich sagen will und dann auch mit den Musikvideos mich ausdrücken konnte. Und als Schauspieler am Theater, vor allem wahrscheinlich als Schauspieler ohne Status, als Anfänger am Theater, fühlt man sich jetzt nicht so sehr als Künstler, ist man eigentlich auch nicht so wirklich. Du bist halt der, der es am Ende macht, aber mehr halt auch eigentlich nicht. Also du schreibst halt natürlich die Texte nicht, ne? Das macht dann halt Goethe oder so. Und das ist ja auch wirklich so aufgeteilt. Da kommt das künstlerische Team, das ist Regie, Bühne, Kostüm, Musik. Und dann bist du auf der anderen Seite du das Ensemble und das musst du sozusagen ausführen, was die sagen. Da ist natürlich Reibung sowieso immer vorprogrammiert. Und das Problem für mich war, und das ist aber eine Realität, wenn du so im Festengagement bist, du machst dann so 5 Stücke im Jahr oder so. Das klingt vielleicht erstmal nicht so viel, das ist ziemlich viel. Du probst eigentlich immer ein Stück und spielst halt die anderen parallel weiter. Viel mehr Zeit gibt es in dem Jahr gar nicht. Also wenn du jetzt an einem größeren Theater bist mit mehr Geld und mehr Schauspielern, kann es auch sein, dass du nur so 2-3 Stücke im Jahr machst. Da hast du dann mehr Luft. Aber damals haben wir halt so 5 im Jahr, musste ich so machen. Und das waren teilweise so, Samstag ist Premiere, Montag gehen die Proben fürs nächste Stück los. Und von diesen 5 haben wirklich auch Kollegen zu mir gesagt, wenn du eins davon richtig gerne spielst im Jahr, das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Und das war für mich nicht mein Lebensentwurf eigentlich.
Also weg aus Augsburg. Ja. Trotzdem ist die Schauspielerei nie ganz aus deinem Leben verschwunden. Wann ist der Running Gag entstanden, dass du der nächste Tatortkommissar von München werden solltest?
Auch zu der Zeit. Ich glaube, zwar ist auch auf dem Joao Picasso-Album 2015 habe ich das gerappt das erste Mal. Na, damals habe ich eigentlich gerappt, in 10 Jahren bin ich Tatortkommissar. Es hat leider nicht geklappt, aber 10 Jahre später, beziehungsweise ganz knapp länger als 10 Jahre, kam dann die eigene Netflix-Serie und es war irgendwie dann doch auch gut.
Kacken an der Havel. Über diese Netflix-Serie sprechen wir gleich nach einem Song, den du zusammen mit Mine gemacht hast. Das ist auch schon bald 10 Jahre her. Hier ist Romcom.
Wenn wir nicht mehr können, schauen wir unsere Romcom an. Wenn das nicht mehr drüber reden, verbessert den Beziehungsstand. Welches Problem? Es gibt kein Problem. Wir können eins draus machen oder wir lassen so stehen. Wenn wir nicht mehr können, schauen wir unsere Romcom an. Denn das nicht mehr drüber reden verbessert den Beziehungsstand. Welches Problem? Es gibt kein Problem. Wir können eins draus machen oder wir lassen so stehen.
Zu Gast bei Kaline Thyroff auf Bayern 2.
Anton Schneider. Drama endet nie.
So heißt dein neues Album. Release-Tag ist der 3. Juli und da knüpfst du ja an was an, was du eigentlich mit Mine angefangen hast, oder? Gerade haben wir es gehört. Es geht um Beziehungen, die manchmal auch in fiesem Liebeskummer enden.
Ja, das zieht sich auf jeden Fall durch. Ich sag's jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob es dann schon angekündigt ist, aber es ist ja auch Mine auf dem Album, auf dem Drama Endet Nie Album, der erste Song, den wir tatsächlich seit diesem Album damals gemacht haben. Und ich finde, der ist auch auf eine gewisse Art und Weise in der Tradition von diesem Album. Also ich weiß auch noch, ich glaube, ich habe das damals bei dem Album mit Mine, das war mir auch alles so ein bisschen unangenehm. Ich habe das dadurch erst gelernt, über solche Sachen zu schreiben.
Unangenehm, weil man sich auch irgendwie so ein bisschen verletzlich macht, wenn man über Beziehungen schreibt?
Ja, das war auf dem Album, da waren ja sehr, sage ich mal, private, aber vor allem auch so softe, zarte Seiten von mir drauf. Und ich kam halt von Creme Fraiche da irgendwie 10 Jahre fast. Und dann gab es dieses Joao Picasso-Album, was mein Durchbruch war. Sowas kann man viel einfacher 10 Jahre später irgendwie einordnen. Und so. Aber das hat natürlich auch was mit so einer Coolness und so einer Männlichkeit und so zu tun. Also das hätte ich früher so gar nicht benannt, aber das ist natürlich so. Und dann habe ich auf dem Album, also dann war das so ein Liebeskummer-Beziehungsstreit-Album. Aber ich habe dadurch auch gelernt, glaube ich, über solche Sachen zu schreiben und habe dann auch nicht mehr damit aufgehört. Also auch auf dem Wunderbare Welt-Album war ein Trennungssong drauf mit Danger Dan zusammen. Danke, dass du mich verlassen hast. Und das hätte ich, glaube ich, ohne die Zusammenarbeit mit Mine vielleicht gar nicht angefangen. Dann wäre ich in eine andere Richtung gegangen und ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
Gibt es auch immer noch so Themen, wo du das Gefühl hast, das ist eine Hürde, die würdest du vielleicht gerne beschreiben, aber irgendwie geht's nicht?
Also ich würde jetzt nein sagen, aber ich glaube, dass ich das erst im Nachhinein sagen kann. Also das hätte ich damals ja auch nicht gewusst. Und dann haben wir aber diese in so einer Schnapsidee, dieses Albumkonzept gehabt. Und dann beim Schreiben habe ich erst gemerkt, und vor allem bei der Veröffentlichung und davor, ah, krass, oh nein, was sollen wir? Vielleicht finden das jetzt alle scheiße und so. Und da kommen die Zweifel wieder, ne? Aber auch halt irgendwie mit einem Grund, wenn man halt eine neue Seite zeigt. Fanden auch Leute scheiße. Das ist ja immer, das ist ja, gehört ja auch dazu. Fanden aber mehr Leute nicht scheiße, sondern toll. Das ist jetzt mittlerweile, es ist immer noch, ich habe ja diesen sehr dollen Liebeskummer-Song gerade veröffentlicht.
Vergiss mal nicht.
Vergiss mal nicht. Ich habe den dann geschrieben und dann saß ich da auch mit meinem Team, meinem Kleinen und dann haben die gesagt, das ist halt schon übel stark, das wäre schon eine krasse Single. Und dann habe ich auch erstmal gesagt, was, auf gar keinen Fall ist das eine Single und so. Und dann waren die so, ja doch, wäre halt schon, dann musst du halt drüber nachdenken und so. Und dann habe ich halt so gedacht, wenn ich schon so reagiere und wenn es mir so unangenehm ist, dann ist da auch irgendwas, was eventuell künstlerisch stark ist. Ob das dann kommerziell was bedeutet, weiß man sowieso nie. Genau, und dann habe ich halt mich dazu entschlossen, haben wir auch ein Video gedreht, was ich finde, ist sehr schön geworden in Bangkok.
Ich will nie mehr vergessen, wie ich dich das erste Mal sah. Ehrlich gesagt, was wie in einem kitschigen Hollywood-Film. Der Raum war nicht mehr, wie er war. Ich will nie mehr vergessen, wie froh du doch warst, als wir die Schlüssel zur Wohnung bekamen, wie wir das hellblaue Sofa kaufen und in unser Wohnzimmer tragen. Ich will nie mehr vergessen, was ich gefühlt hab, als ich gedacht hab, das ist für immer. Ich will niemals vergessen, wir beide waren wie erwachsene Kinder.
jetzt am Tag von dem Release und als ich dann immer, wenn ich dann so Reels posten muss zum Song, war es mir immer wieder mega unangenehm, weil ich so gedacht habe, es geht die Leute eigentlich einen Scheißdreck an. wieso erzähle ich das den Leuten? Aber das sind natürlich dann genau diese Songs, wo mir super viele Leute schreiben, dass
sie sich identifizieren
ja,
können.
Ja, dass es ihnen gerade voll hilft und so krass. Also da sind auch die YouTube-Kommentare echt heftig teilweise. So, so Leute schreiben, dass sie da jetzt gerade mit ihren zwei Kindern alleine sitzen und der Partner ist jetzt weg und sie weinen gerade so. Und dann denkst du so, what the fuck, also was ist denn jetzt? Ich habe da jetzt auch gar nicht so eine emotionale Verbindung dazu. Ich finde es dann nur schon rational, also ich finde es crazy Gedanken, dass dann doch die Musik dann mit Leuten so viel macht. Es ist halt echt so, auch irgendwie so ein Klischee, aber es ist halt echt und super authentisch und dann ja, macht es halt auch was mit Leuten, glaube ich.
Jetzt müssen wir noch über Kacken an der Havel sprechen. Yes. Die Serie, die dich dann ja doch wieder in deinen Zweitberuf des Schauspielers zurückkatapultiert hat, obwohl du dich darin ja schon auch ein Stück weit selbst spielst. Vorhin hast du gesagt 50%. Willst du nochmal korrigieren?
Ja, ich habe ja dann off-air gesagt, ich glaube es ist doch mehr. Ey, es reimt sich. Auf eher doch mehr. Naja, das ist schwierig zu beantworten. Aber klar, vom Typen her spiele ich schon sehr stark mich selbst. Ich habe da jetzt nicht Method Acting. Also eigentlich, entweder habe ich da 25 Jahre Method Acting für betrieben oder gar nicht, sage ich jetzt mal. Ich bin da jetzt nicht so super weit von mir weggegangen. Also sagen wir 60%. 65%.
Wir müssen kurz erklären, worum es geht. Ja. Also es ist eine Serie, die man eigentlich schwer in einem Satz beschreiben kann. Sie ist sehr bunt, sie ist sehr besonders, sie ist sehr witzig. Sie ist auch echt immer so ein bisschen am Rande des Wahnsinns. Und du spielst darin den erfolglosen Rapper Toni Fleischer, der nach dem Tod seiner Mutter wieder zurückkehrt in sein ostdeutsches Heimatdorf Kacken an der Havel, daher auch der Titel. Und da haben dir wirklich zwei Filmemacher, auch wenn du natürlich nicht aus Kacken an der Havel kommst, diese Rolle auf den Leib geschrieben, oder?
Ja. Die Brüder Alex und Demi Schad, die haben auch beide in München studiert. Alex Schad an der HFF, Demi Schad an der August Everding, der anderen Schauspielschule. Genau, wir kannten uns aber gar nicht aus der Zeit. Wir sind uns irgendwie da nie so richtig über den Weg gelaufen. Die haben Kontakt zu mir aufgenommen. Das war vor guten 6 Jahren, ziemlich am Anfang der Pandemie. Und da habe ich Dimitri Schad irgendwann getroffen und dann, also Dimitri Schad ist eigentlich ziemlich erfolgreicher Schauspieler und hatte damals so gerade diese Känguru-Chroniken Kinofilme gedreht oder den ersten, ich weiß nicht mehr genau.
War übrigens auch schon hier in 1:1 der Talk zu Gast.
Siehst du mal. Mhm. Und der hat damals zu mir gesagt, er hat irgendwie einen Fuß in der Tür und sein Bruder ist Filmregisseur und die hatten auch schon Sachen zusammen gemacht. Die hatten auch schon an der HFF den Studenten-Oscar gewonnen. Das ist tatsächlich von der Academy ein verliehener Oscar einmal im Jahr an einen Studentenfilm. Weltweit bekommt den nur einer und den haben damals auch schon Alex Schad gewonnen. Das hat mich natürlich auch sehr beeindruckt. Genau, und die Grundidee war eigentlich nur, dass sie Bock hatten, was mit mir zu machen. Und ich habe damals eine Mail bekommen von Demi und ich habe die gelesen und dachte so, endlich checkt's irgendjemand, der Film macht, dass man was mit mir machen könnte. Und nicht nur eine Anfrage für die Leiche in Soko Potsdam. Sowas dauert ewig. Es hat viele Runden gedreht und irgendwann hat dann Netflix gesagt, sie machen es. Und irgendwann habe ich dann diese Rolle auch wirklich bekommen.
Aber du musstest ein Casting machen. Obwohl die Schads eigentlich schon wussten, du sollst es sein, musstest du den offiziellen Casting-Prozess durchlaufen. Ja. Wie war da so das Stresslevel im Vergleich zur Aufnahmeprüfung an der Falkenberg-Schule?
Also ich hasse Castings. Ich habe da, glaube ich, auch schon regelmäßig versagt. Ich habe da versucht, mich nicht so reinzusteigern, weil es ja immer nur bedingt in deiner Hand liegt. Aber das Casting war zum Glück sehr angenehm, weil es nicht so war, dass ich in einen Raum gehen musste und dann saß da der CEO von Netflix und hat aufs Handy geguckt oder Salat gegessen oder so, wie man es immer so hört aus L.A., mit dieser schrecklichen Casting-Situation, sondern das waren wirklich Dimitri Schad, Alex Schad und noch ein befreundeter Schauspieler, der dann auch später mitgespielt hat, der den Paule spielt in der Serie Kacken an der Havel, als Anspielpartner und das war quasi so self-taped Casting und das hat dann Netflix bekommen. Und dann haben die gesagt, das ist schon gut, aber wir müssen noch eine Runde machen. Wir wollen noch eine andere Facette sehen. Und dann mussten wir es nochmal machen. Und genau, aber das Stresslevel war schon hoch. Ich dachte einfach bis zum Ende, ich krieg's nicht. König der Zweifler mäßig. Irgendwie glaube ich auch aus Selbstschutz oder so. Ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, das kann nicht wahr sein. Das passiert bestimmt nicht. Und dann habe ich es doch bekommen. Und dann haben mich Demi und Alex Schad angerufen und der zweite andere Regisseur, Jano Ben-Chabanet. Und ich hatte 40 Fieber und Corona schon wieder. Und die haben Zoom-Call verlangt und haben mich dann auch noch so ein bisschen geprankt und so ganz betretene Stimmung vorgespielt. Und gesagt, wer sagt es ihm denn jetzt? Und in dem Moment habe ich so gedacht, ah krass, die ganzen Jahre waren umsonst, ich krieg die Rolle nicht. Und dann habe ich sie doch bekommen.
Und dann musstest du diesen Dreh irgendwie ja mit deinem Musikerleben in Einklang bringen. Wie gut hat das geklappt?
Ja, geht so. Also dieser Dreh war schon einfach extrem zeitaufwendig, fast 5 Monate lang und so ein Drehtag ist 12 Stunden, also da ging nicht so viel mit Musik. Aber es war trotzdem anstrengend. Es gab diese 40 Jahre Fertoni-Konzerte mitten im Drehzeitraum. Sieht man auch in der Serie, weil wir das dann genutzt haben, das Berlin-Konzert, um da auch zu drehen.
Tempodrom war das, oder?
Genau.
Riesengroß.
Mhm. Genau, das war diese 4000er-Halle. Und sonst habe ich es aber eigentlich ganz gut. Also da war nicht viel mehr Zeit für irgendwas nebenbei. Ich habe ja auch noch am Soundtrack mitgearbeitet. Einige Songs für die Serie gemacht. Das war auch schon davor viel, aber dann auch noch teilweise zwischendurch am Wochenende. Also es war schon eine sehr intensive Zeit.
Würdest du es nochmal machen?
Ja.
Aber jetzt erstmal. Neues Album, große Tour im September und im November. Wie weit gehen deine Pläne darüber hinaus?
Tatsächlich nicht so weit wie üblich. Ich habe mir vorgenommen, ich versuche mich ein bisschen nicht so zu stressen, vielleicht nächstes Jahr nicht ganz so viel zu arbeiten. Ich habe wirklich sehr viel gemacht, Album für Album gemacht. Letztes Jahr kam ja auch schon ein Album raus, was ich quasi eigentlich während der Serie und kurz danach gemacht habe mit Edgar Wasser und Yuzu. Und genau, diese Platte kommt raus. Ich gehe auf große Tour. In München spiele ich auch im September. Wäre ich ein Profi, würde ich jetzt wissen, wann.
Ich weiß es leider auch nicht.
Naja, ich glaube, es ist der 28. Ist auf jeden Fall ein Mittwoch. Und
schnell die KI fragen.
Ja, es ist der 23.09., da spiele ich in München. Aber ich spiele auch in ganz vielen anderen Städten, wenn ihr das woanders hört. In Bayern auch noch, in Erlangen am 4.09. Und für die Freunde in Österreich in Wien am 22.09. Naja, genau, nee, viel mehr plane ich nicht. Ich werde sowieso irgendwas machen und wahrscheinlich muss ich ja auch irgendwann ein Buch schreiben.
Eigentlich schon, ja.
Sonst bin ich ja kein kompletter Allround-Mensch.
Ja.
Genau, deswegen erst schreiben lernen und dann mal gucken.
Dann freuen wir uns auf alles, was kommt. Und ich sage an dieser Stelle danke, dass du da warst. Anton Schneider alias Fettoni.
Vielen Dank.
Morgen am Feiertag hören Sie dann hier an dieser Stelle Deutschland 3000. Eva Schulz spricht mit Marti Fischer, dem musikalischen Multitalent des deutschen Internets. Und Kaline Thüroff sagt Tschüss und bis bald.